Deutschlandfunk Kultur Tonart.
2020 war für Musikmagazine kein gutes Jahr, wieder mal kein gutes Jahr. Die Zeitschrift Q beispielsweise wurde eingestellt und auch die Specs, die sich ja schon zuvor von ihrer Printausgabe verabschiedet hatte, musste in diesem Jahr ihr endgültiges Aus verkünden. Musiker-Podcasts dagegen sind auf dem Vormarsch. Podcasts also, in denen Musiker die Berichterstattung über sich und ihre Musik quasi selbst in die Hand nehmen. Das aktuellste Beispiel ist Narzissen und Kakteen, der Podcast von Element of Crime. Die Berliner Band um Sven Regner hat diesen Podcast nach einem ihrer eigenen Songs aus dem Jahr 2001 benannt.
Früher war ich klug. Heute bist du schön. Hinter uns verbrennen Narzissen und Kakteen.
Also, Narzissen und Kakteen ist auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Titel für einen Podcast. Philipp Kressmann hat sich das für uns angehört, ist mir jetzt zugeschaltet aus Köln. Herr Kressmann, ist der Inhalt ebenso gut von Narzissen und Kakteen? Und was geht's in diesem Podcast?
Also Element of Crime, die nehmen sich pro Folge eines ihrer Alben vor und erzählen so ganz chronologisch ihre 35-jährige Bandgeschichte. In Folge 1 geht es um das 1986 erschienene Debütalbum Basically Sad. In Folge 2 dann um das zweite Album und das ist auch der Fahrplan für die nächsten 15 Folgen. Drei Viertel der Band, also Sven Regner, Jakob Ilja und auch Richard Papik, die erinnern sich gemeinsam an die Arbeit im Studio, an musikalische Einflüsse und in den ersten beiden Folgen. Da geht es dann unter anderem auch um die erste Tour, die Arbeit mit John Cale von The Velvet Underground sowie die Anfangsjahre in Berlin.
Also die Chronologie haben Sie sich quasi selbst schon vorgegeben durch die Alben. Mhm. Aber wie kann man sich das vorstellen? Wie wird diese Bandgeschichte dann tatsächlich erzählt?
Ja, es ist jeweils ein ganz ausführliches Gespräch ohne Leitfaden. Gäste tauchen auch nicht auf. Musik, die gibt es nur in separaten Playlists. Der Podcast, der lebt also wirklich vom freien Dialog der Band. Das spürt man etwa, wenn es um den frühen Musikstil geht. Hier mal ein Ausschnitt.
Und das mussten dann bestimmte Art von Liedern sein. Die durften nicht zu schmalzig sein. Die hatten nie eine Dominante drin. Die ersten drei Platten sind eigentlich ein Meisterwerk in Dominantvermeidung, um mal so ein nerdiges Musikerding reinzubringen. Weil die Dominante war schon der Feind, war schon der Schlager.
Die Dominante ist der kommerzielle Ausverkauf wäre das gewesen, ja. Muss man echt sagen. Also es ist auch die Erfüllung von etwas, das wollte man nicht. Man wollte es immer im Ungefähren lassen.
Also man hört, die Band hat viel Freude, aber dieser Podcast ist dann doch mehr als Selbstbespaßung. Und das liegt auch daran, dass neben der Band auch Popgeschichte gestreift wird. In den ersten Folgen geht es natürlich um die 80er Jahre. Man erfährt einiges über die Szene in Berlin, aber auch das Ende der neuen deutschen Welle, von der sich Element of Crime mit ihren anfangs englischen Texten ja auch abgrenzen wollten. Es ist aber auch eine Zeitreise, weil Element of Crime viel von der analogen Zeit erzählen, in der es noch kein Streaming gab, ja, in der nicht mal die CD marktführend war. Da verliefen Produktion und auch Rezeption von Musik noch ganz anders. Und dass das reflektiert wird, finde ich, ist ein echt schöner Nebeneffekt.
Philipp Kressmann, Sie haben gesagt, die Band hatte Spaß. Hatten Sie auch Spaß? Also ist das diese Podcast-Reihe, ist das was jetzt nicht nur für die ganz harten Fans interessant ist?
Ja, das eignet sich auch dafür, allerdings mit Einschränkungen. Regner sagt an einer Stelle, dass sich die Band für den Podcast nicht groß vorbereitet hat. Diese lockere Gesprächshaltung, die hat einen Vorteil, nämlich dass Regner ganz ungefiltert Insider-Geschichten erzählt. Etwa, dass Brian Eno als Produzent des zweiten Albums angefragt wurde.
Brian Eno hat gesagt, er findet die Band gut, aber wenn sie nicht auf Deutsch Texte machen, dann versteht er das nicht, warum wir das machen, weil wir ja Deutsche waren und englische Texte machen. Deshalb wollte er das nicht machen. Ich kann es nur erzählen, weil ich weiß, ich kenne diese, habe die ganzen Insider, diese ganzen Telefonate, das hat so alles auf mir abgeladen von Tim Renner. Er hat alles, die ganze Scheiße erzählt, wo man das gar nicht mehr wissen will, weil im Grunde genommen kommst du ja auch dann vor wie so ein Typ, wie so ein Stück Vieh, über das gerade verhandelt wird. Ne?
Ja, es gibt viele weitere lustige Anekdoten, etwa, dass die Band bei Interviewterminen einmal teuren Cognac leer trank und es anschließend dann auch Ärger gab. Also ich fühlte mich sehr gut unterhalten. Andererseits, etwas mehr Struktur wäre zum Teil wünschenswert gewesen. Phasenweise fallen wirklich sehr viele Referenzen und das macht es dann doch sehr voraussetzungsreich. Die zweite Folge, muss man sagen, dauert fast 1,5 Stunden. Ich glaube, die hören dann nahezu nur Fans am Stück. Ein Beispiel, das ist einladender und sortierter geht, ist für mich aktuell die Podcast-Reihe zur Geschichte von Joy Division und New Order.
Nun ist es ja bei vielen Musiker-Podcasts so, dass da eben Musiker miteinander sprechen, nicht unbedingt mit einem Journalisten oder einer Journalistin, sozusagen der Middleman oder die Mittelfrau fällt da weg. Was hat das für einen Effekt? Ist das eher ein Nachteil oder kann das auch ein Vorteil sein?
Ich würde sagen beides. Also es gibt Vor- und Nachteile. Ich glaube, wenn MusikerInnen mit anderen MusikerInnen sprechen, ist das mehr Austausch als journalistisches Interview. Beide Seiten wissen, wie es ist, auf der Bühne zu stehen. Ja, womöglich auch Projektionsfläche zu sein. Die haben Erfahrungen mit Plattenfirmen, der ganzen Musikindustrie. Da ergeben sich automatisch andere Perspektiven und spannende Diskurse. Das beweist mitunter auch Narzissen und Kakteen, aber auch Reflektor. Das ist der Podcast des Tokotronic-Bassisten Jan Müller. Der spricht mit verschiedenen KünstlerInnen und Bands. Und Müller sagte vor kurzem der Wochenzeitung Der Freitag, dass er von denen auch eher als Kollege identifiziert wird. Gleichzeitig betont er Podcasts als angenehme Gesprächsräume. Die können keine analytischen, kritischen Artikel ersetzen. Und das sehe ich dann ganz genauso. Das bleibt eben die Aufgabe von Musikjournalismus. Auch wenn Müller sehr oft über den eigenen Indie-Tellerrand hinausschaut und im Gespräch mit einem Rapper auch schon mal sehr kritisch nachbohrte.
Das sagt Philipp Kressmann. Wir haben gesprochen über Musiker-Podcasts im Allgemeinen und über den Podcast Narzissen und Kakteen im Besonderen. Die erzählte Bandgeschichte von Element of Crime findet am 31. Dezember ihre Fortsetzung. Dann erscheint der dritte Teil. Da geht es dann um das Album Freedom, Love and Happiness. Das Ganze zu finden auf allen großen Streaming-Portalen, also beispielsweise bei Spotify oder auch bei iTunes.